willkommen bei Skobel, meine Damen und Herren. Es erwarten Sie heute frische Einblicke aus erster Hand in etwas, das neu ist, das Potenzial hat, unser Denken grundlegend zu verändern und mit ihm möglicherweise auch unsere Welt und unser Leben. Sie finden dieses Thema überall in Ihrem Alltag. Etwa in der Frage, wie das Wetter wird, ob und wie Sie Ihr Leben planen können. Sie finden es in der Politik und in der Frage, wie Sie Ihr Geld optimal anlegen können. Komplexität ist in allen Bereichen der Forschung brisant und die Theorie komplexer Systeme ist dabei, sich zu einer neuen Leittheorie der Wissenschaften zu entwickeln. Und vieles deutet darauf hin, dass sich im Moment ein massives Umdenken, eine Art Revolution in den Naturwissenschaften abzeichnet. Eine Entwicklung, die auch für Gesellschaft, für Kultur, Religion und unser Selbstverständnis Auswirkungen hat. Denn unsere Chancen zu überleben hängen ganz entscheidend davon ab, ob wir in der Lage sein werden, Komplexität zu verstehen und auch zu meistern. Aber was ist Komplexität? Diese Frage soll Ihnen die heutige Sendung fächerübergreifend beantworten. Und eins steht fest, Komplexität ist eine Grundstruktur des Lebens. Bislang haben wir sie allerdings wenig verstanden und meist übersehen. Und das, obwohl sie unübersehbar und allgegenwärtig ist. Eins ist klar, komplexe Systeme sind zwar allgegenwärtig, doch mit den Mitteln der herkömmlichen Wissenschaft, also dem Denken, das Sie und ich noch in der Schule gelernt haben, werden wir sie nicht verstehen, geschweige denn steuern können. Wie oft das schief geht, erleben wir regelmäßig in der Wettervorhersage oder in der Politik. Wir wenden Medikamente oder wissenschaftliche Methoden an und denken, sie brächten nur Gutes. Tatsächlich aber sind versteckte Rückkopplungen am Werk, die wir oft erst bemerken, wenn es für Korrekturen zu spät ist. Wir freuen uns, DDT entdeckt zu haben, um endlich die Ernteerträge zu verbessern und entdecken dann ein Jahrzehnt später die fatalen Folgen, genetische Schäden, Krebs, tödliche Vergiftungen. Wir sind weit davon entfernt, komplexe Systeme tatsächlich zu verstehen und zu steuern. Und seltsamerweise haben wir die Komplexität der Welt lange Zeit überhaupt nicht gesehen. Die Physik Newtons galt als Leitwissenschaft. Heute scheinen Biologie und Neurowissenschaften diese Rolle eingenommen zu haben, weil sie sich mit lebendigen, hochkomplexen, zum Teil eben sehr schnell verändernden Systemen befassen. In der heutigen Sendung möchte ich Sie daher bekannt machen mit diesem neuen Gebiet der Komplexitätsforschung. Im April fand dazu ein hochkarätiger Kongress der Akademie Europäa und der Klaus-Tschirer Foundation in der Villa Bosch in Heidelberg statt. In einem wunderbaren Ambiente kamen weltweit führende Forscher auf ihrem Gebiet zwei Tage lang zusammen, um interdisziplinär über Komplexität nachzudenken, darunter auch Nobelpreisträger Jean-Marie Lehn. Und wir waren dabei. Die Interviews mit Jean-Marie Lehn und anderen Wissenschaftlern, die finden Sie übrigens ausführlich auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Und als Gast im Studio begrüße ich heute den Mann, der den internationalen Komplexitätskongress in Heidelberg geplant hat, Klaus Mainzer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und vielleicht sollte ich den Zuschauern noch sagen, dass Sie eine Menge Bücher zu dem Thema geschrieben haben, unter anderem ein Buch, das gerade bei UTB erschienen ist, Komplexität. Sie sind Mathematiker, Physiker und Philosoph, prädestiniert also damit für so etwas wie Komplexitätsforschung, lehren an der TU München, leiten dort die Karl-von-Linde-Akademie und sind seit 1996 Präsident der Deutschen Gesellschaft für komplexe Systeme und nichtlineare Dynamik. In Heidelberg haben sich ja die führenden Köpfe über alles Mögliche unterhalten. Die Bildung von Schneeflocken, Mathematik, Psychologie. Ist das, worüber die denn reden, wenn sie da über komplexe Systeme reden, tatsächlich dasselbe?
Es ist im Kern dasselbe. Es gibt aus der Mathematik des 19. Jahrhunderts gibt es bereits ein Vorverständnis, was komplexe Systeme sind und auch was Selbstorganisation bedeutet. Das Ganze geht los, das klang ja auch eben in diesem Vorspann an, mit Laplace. Laplace, der große Astronom und Mathematiker in der Tradition von Newton. Er ging doch davon aus, wenn wir alle Naturgesetze, alle Gleichungen kennen und alle Anfangsbedingungen, dann verwandelt sich die Natur in ein großes Uhrwerk, dann können wir alles vorausberechnen und zurückberechnen. Und dieser sogenannte Laplace'sche Geist trifft sogar zu, allerdings nur in einem sehr eingeschränkten Sinne für lineare Systeme. Und lineare Systeme, das klingt jetzt wieder so mathematisch, das ist was ganz Einfaches. Dahinter steht die Vorstellung, Ursachen und Wirkungen sind proportional. Also ein kleiner Stoß an einem Pendel führt zu einer kleinen Auslenkung, ein großer Stoß zu einer großen Auslenkung. Und diese Proportionalitätsgleichungen werden mathematisch repräsentiert durch lineare Gleichungen. Die kennen wir alle aus der Schule, die werden nämlich dargestellt durch Geraden. Und solche Gleichungen sind einfach zu lösen. Wenn nun aber mehr als zwei Körper betrachtet werden, die miteinander wechselwirken, dann kommt es zu sehr vielfältigen Rückkopplungen, die mathematisch dargestellt durch mehrere gekoppelte Gleichungen für diese einzelnen wechselwirkenden Teile zu repräsentieren sind. Und wenn man das dann ausrechnen will, dann wird es schwierig.
Jetzt sagen ja viele, es ist schwierig. Da sagen ja viele Leute, aha, kompliziert ist irgendwie komplex, ist aber nicht. Also eine Uhr kann, wenn ich sie auseinandernehme, ziemlich kompliziert sein, wenn ich sie zusammensetzen muss. Aber das ist ja nicht Komplexität, sondern Sie haben gesagt, es ist vor allen Dingen diese Wechselwirkung, so nichtlineare Wechselwirkung zwischen einzelnen Elementen eines Systems.
Genau, das ist die nichtlineare Dynamik, die entscheidend ist. Also wenn Sie eine Armee betrachten aus Tausenden von Soldaten, die alle im Gleichschritt marschieren, dann ist das ein hochlineares System. Mhm. Es kommt also nicht auf die Anzahl der Elemente an, sondern es war die geniale Einsicht von Poincaré im sogenannten Mehrkörperproblem, Ende des 19. Jahrhunderts, auch ein Franzose, der also erkannt hat, wenn mehr als zwei Körper miteinander wechselwirken, es können also schon drei sein, dann kann es zu diesen Instabilitäten, dann kann es zu Turbulenzen kommen, aber eben auch zur Kreativität, zum Entstehen von Neuem.
Schauen wir uns das mal an, wie das in der Physik war. Physik war ja bis vor einigen Jahrzehnten und manchmal, denke ich, mit Blick auf die Schulen bis heute, nichts anderes als die Welt, wie Galileo und Newton sie sahen. Sie haben das eben beschrieben. Also Äpfel fallen vom Baum, Galaxien drehen sich nach denselben Regeln umeinander. Insgesamt eine Welt mit ewigen, klaren Gesetzen. Und wenn man nur die genauen Anfangsbedingungen Laplace kennt, dann konnte man im Grunde genommen alles errechnen. Diese Welt war deterministisch, geschlossen und reduktionistisch. Im Grunde eine Welt wie ein Uhrwerk, Herr Mainzer, haben Sie eben gesagt, dass sich auf eine einfache Mechanik und einfache Gesetze zurückführen ließ. Diese Welt ist nicht die Welt, in der wir leben und erst recht nicht die Welt der Biologie und des Lebendigen. Das Problem war, dass die Biologie als unwissenschaftlich galt. Diese Biologen konnten zwar zeigen, wie Finken auf irgendwelchen Inseln Werkzeuge benutzen oder Schmetterlinge ihre Farben verändern, aber diese Erklärungen waren ja meilenweit von den universalen Gesetzen der damaligen Physik entfernt. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Es gab drei Nobelpreise für den deutschen Chemiker Manfred Eigen 1967, den Franzosen, da sind sie wieder, Jean-Marie Lehn im Jahre 1987 und 10 Jahre zuvor für den in Moskau geborenen Ilya Prigozhin. All diese Nobelpreise wurden verliehen für Erkenntnisse, die mit Fähigkeiten der unbelebten Materie, das heißt physikalischer, chemischer Systeme zu tun haben, sich selbst zu organisieren. Grégoire Nicolis ist einer der Forscher, der mit Ilya Prigozhin zusammenarbeitete. Und ihn habe ich auf der Komplexitätstagung getroffen und zum Thema Physik und Komplexität befragt. Tja, ist es die allgemeinste Theorie, die erklärt, wie sich Muster und Ordnungen bilden?
Es ist tatsächlich die im Moment bekannte allgemeinste Theorie für Struktur- und Musterbildung, aber jetzt nicht in diesem hehren Sinne einer Theory of Everything, sondern ich möchte das ganz bodenständig verstanden wissen. Es handelt sich hier um einen Formalismus, der in sehr unterschiedlichen Anwendungsbereichen angewendet werden kann, um dort Selbstorganisationsphänomene zu erklären. Also beispielsweise in der Physik. Ganz konkrete Beispiele, etwa aus der Strömungsdynamik oder aus der Flüssigkeitsdynamik. Wenn wir die Oberfläche eines Flusses betrachten und erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit, dann kann man hinter einem Brückenpfeiler oder bei der Luftdynamik hinter einem Flugzeugflügel sehen, wie dort Wirbel entstehen, immer komplexerer Struktur bis hin also zu den Turbulenzen. Und das geschieht immer an charakteristischen Punkten der Instabilität. Es kommt dabei also an, bei komplexen Systemen diese Punkte der Instabilität jeweils zu erkennen, um dann auch die Dynamik der Selbstorganisation, der neuen Phänomene zu verstehen.
Also es gibt ja zum Beispiel diese zähflüssigen, zähen Flüssigkeiten, die, wenn ich sie erhitze, ganz regelmäßige sechseckige Muster ausbilden.
Konvektionsrollen, das Benard-Experiment, also eine dünne Flüssigkeitsschicht zwischen zwei Metallplatten von unten erhitzt. Dann beobachtet man, wie durch die Differenz der Temperatur der beiden Platten diese Konvektionsrollen entstehen, also makroskopische Muster durch die Wechselwirkung der vielen kleinen Moleküle, die jetzt erregt sind und heftig wechselwirken, rückgekoppelt wechselwirken. Eine Ordnung baut sich auf. Und das Interessante an diesem Experiment ist, Es findet sogar eine Selektion statt, schon in der unbelebten Natur.
Und genau das ist es ja, was, glaube ich, vielen Leuten wirkliche Schwierigkeiten bereitet. Also wir haben eben von Selbstorganisation gesprochen. Da verbindet man ja so eine romantische Vorstellung mit, dass irgendwie ein übergeordneter Weltgeist die Sachen arrangiert. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Wie kann man sich das ganz primitiv und einfach vorstellen, wie Selbstorganisation da funktioniert?
Also die wirklich entscheidende Einsicht heute ist, dass diese Laplace'sche, Newton'sche Vorstellung, irgendwo muss es einen Zentralprozessor, möchte ich mal in der Sprache der modernen Computertechnik sagen, einen Zentralprozessor gibt, der alles plant und alles designt und dann läuft alles ab. Das ist genau so, die Organisation in der Natur nicht geschieht, sondern dass dort, ich sag's mal jetzt mit unseren menschlichen Maßstäben, viele kleine dumme Teilchen sind, die sehr wenig können, nämlich nur bestimmte Stöße ausführen. Und wenn das unter geeigneten Umständen stattfindet, reichen diese Spielregeln aus, um Neues zu erzeugen, um neue Strukturen zu erzeugen. Und das lässt sich an vielen Beispielen in der Natur zeigen. Es bedarf also nicht des Designs vorher.
Da hat mir Jean-Marie Lehn auf der Tagung geholfen, das zu verstehen, weil er sagte, stellen Sie sich Moleküle vor, die sind ja irgendwie geformt, die haben räumliche Strukturen, da sind bestimmte Energien mit verbunden, also Stellen, die sozusagen energiereicher sind, andere, die weniger energiereich sind, die schwirren jetzt alle rum und irgendwie docken die aneinander und bilden von alleine dadurch räumliche Strukturen.
Dieses Beispiel von Jean-Marie Lehn zeigt, dass dieser Gedankengang im Grunde alt ist. Er stammt aus der Chemie. Und in der Chemie des 19. Jahrhunderts, Emil Fischer hatte dieses Prinzip kreiert, das kennt heute jeder Chemiker, das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt also, es findet so etwas statt, wie einer, die Chemiker sagen heute, molekulare Mustererkennung. Das heißt, komplexe molekulare Strukturen passen sich gegenseitig ab und prüfen, anschaulich gesprochen, ob sie miteinander Verbindungen eingehen können oder nicht, wie etwa Schlüssel und Schloss, die zueinander passen. Das heißt also, in diesem Sinne findet hier bereits eine Strukturierung statt, bevor die Selektion auf der biologischen Ebene eigentlich hier erst eingeführt wird.
Wir wollen uns jetzt mal ein System angucken, was eng mit der Physik verbunden ist, nämlich das Klima. Warum? Weil klimatische Bedingungen auf der untersten Ebene immer durch einfache physikalische Gesetze beschreibbar sind. Das Klima ist insofern kein Geheimnis. Das Problem allerdings ist, wie die wenigen Klimagesetze ineinander greifen. Und tatsächlich gehören Klimamodelle zu den komplexesten und rechenaufwendigsten Computermodellen, die es überhaupt gibt. In der neuesten Ausgabe von Nature haben gerade die Wetterforscher gefordert, jetzt endlich mal einen noch besseren Computer zu bauen, um das alles simulieren zu können. Anders als beim Wetter aber beziehen sich die Klimamodelle zwar auf langfristige Entwicklungen, aber für sie alle gilt, dass man selbst, wenn sich die Wissenschaftler weltweit geeinigt hätten auf ein Klimamodell, man dennoch zu unterschiedlichen Prognosen für die Zukunft gelangen würde. Der Grund ist, dass kleinste Unterschiede in den Ausgangsbedingungen am Ende zu massiven Abweichungen führen. Und diese Abhängigkeit ist typisch für komplexe Systeme. Sie ist nicht linear, exponentiell. Damit ist das Klima ein weiteres Beispiel für Komplexitätsforschung in Reinkultur.
Der Begriff Klima erfasst alle an einem Ort möglichen Wetterzustände. Im globalen Zusammenhang ein hochkomplexes dynamisches System, bestehend aus verschiedenartigen Subsystemen wie Ozeanen, Eisflächen, der Bio- und der Atmosphäre. Die einzelnen Komponenten bis hin zum Verhalten der Gasmoleküle gehorchen den bekannten Naturgesetzen. Sie verhalten sich linear, während sich das nichtlineare Gesamtsystem einer Prognose zu entziehen scheint. Um doch in die Zukunft des Klimas schauen zu können, werden unter anderem Daten der Klimageschichte genutzt. Unter welchen Parametern existierte wann welches Klima?
Sie nehmen sich irgendeinen Zeitpunkt in der Vergangenheit, machen dann von dort aus Ihre Prognose und sehen, ob Sie die Daten, die wir heute tatsächlich haben, vorhersagen können?
Das könnten wir, aber das wäre niemals genau und sehr oberflächlich. Wir können eben nicht das tun, was wir eine lineare Extrapolation nennen. Wir können nicht einfach sagen, als das CO2-Vorkommen niedriger war in der Vergangenheit, gab es 2 Grad Unterschied, daher werden wir es in der Zukunft 2 Grad wärmer haben. So funktioniert das nicht. Daher brauchen wir immer das, was wir ein physikalisches Modell des Klimas nennen. Und wir müssen dieses Modell verwenden, um die Daten zu verarbeiten und sie dann in Voraussagen für das zukünftige Klima zu transformieren.
Deutsches Klimarechenzentrum Hamburg. Ein Superrechner, auf dem das sogenannte Hamburger Atmosphären- und Ozeanmodell läuft. Solche Klimamodelle basieren auf den physikalischen Erhaltungssätzen für Impuls, Masse und Energie. Die Gleichungen, die sich aus Hunderttausenden von simultanen Einflussfaktoren ergeben, lassen sich in ihrer Gesamtheit aber nicht lösen. Aus diesem Grund überziehen die Klimaforscher den Erdball mit einem Rechengitter, berechnen für jeden Punkt des Gitters das Klimageschehen und kombinieren dann die Ergebnisse. Allerdings unterscheiden sich diese Ergebnisse teilweise dramatisch.
Bei nichtlinearen Systemen ist häufig der Fall, dass ganz kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen zu erheblichen Änderungen der Lösungen führen. Und deshalb gibt es so verschiedene Vorhersagen.
Das heißt, es liegt nicht an den Modellen selber, sondern es liegt an den Daten, die wir praktisch als Eingangsdaten ins Modell reingeben.
An beiden. Die Modelle sind nicht linear, müssen nicht linear sein und es haben dann häufig so eine, was wir chaotische Lösung nennen, also eine sehr irreguläre. Und die liefern schon sehr reichhaltige Phänomene. Wenn ich da ein bisschen die Anfangsbedingungen ändere, komme ich zu ganz anderen Lösungen.
So kann über die Zukunft des Klimas nur ein grobkörniges Bild entstehen. Denn im aktuellen Klimabericht des IPCC wurde die Entwicklung des grönländischen Eispanzers wegen unzureichender Daten nicht mit einbezogen. Auch sogenannte Telekonnektionen, das heißt die Verbindung und Synchronisation von weit auseinanderliegenden Wetterphänomenen, werden bisher nicht eingerechnet. Solche Muster finden sich ebenfalls in anderen komplexen Systemen.
Eine ganz typische konstruktive Eigenschaft ist Synchronisation, wo plötzlich scheinbar unabhängig wirkende Subsysteme im Gleichschritt marschieren.
Ein Beispiel ist El Niño und der Monsun,
genau,
die in Verbindung stehen.
Ja.
Können Sie erklären, warum?
Zunächst mal ist die Frage gewesen, ob die überhaupt in Verbindung stehen, weil die ja sehr weit entfernt sind. Und es gibt bestimmte Situationen in der Atmosphäre, wo die stärker verbunden sind, als sie es normalerweise sind. Zum Beispiel bei verstärkter Vulkanaktivität.
Tritt El Niño, eine Erwärmung des pazifischen Oberflächenwassers, auf, hat er Auswirkungen auf 3/4 des globalen Wettergeschehens. So kann es in Indien zum Ausbleiben des Monsunregens kommen. Welche Entwicklungen diese verkoppelten Wetterphänomene nehmen, ist völlig offen. Der unsicherste Parameter des nichtlinearen Systems Klima bleibt das künftige Verhalten des Menschen.
Diese Verkopplung, wie gesagt, haben wir nicht erfunden, sondern die gibt es tatsächlich. Die sind noch nicht eingerechnet. Aber ich glaube, was das Verstehen von diesen Wetter- und vor allem Klimaveränderungen schwer macht, ist diese Abhängigkeit der Berechnungen von den Ausgangsbedingungen. Es gibt ja dieses Bild vom Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo, der dann hinterher ein Gewitter, ein Sturm irgendwo anders auslöst. Ist das eine Metapher oder ist das tatsächlich so?
Der harte Kern, der dahinter steht, hängt mit der Nichtlinearität der Systeme zusammen, über die wir eben gesprochen haben. Ich sagte ja eben, schon in einem Dreikörperproblem, das heißt, wenn drei Körper miteinander wechselwirken,
also sich anziehen,
drei Planeten beispielsweise oder drei Moleküle,
manchmal auch drei Menschen,
oder manchmal auch drei Menschen, ja, kann es zu diesen Instabilitäten kommen, wegen dieser vielfältigen Rückkopplungen. Mhm. Und das ist der eigentliche Grund für diese Abhängigkeit, diese empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsdaten, denn damit ist die lineare Kausalität nicht mehr möglich. Wir haben die nichtlineare Kausalität und die bedeutet, dass kleine Ursachen zu großen Wirkungen führen können, nicht mehr die Proportionalität.
Was ja eine radikale Veränderung unseres Denkens ist. Also in der Schule habe ich, Sie wahrscheinlich auch, was komplett anderes gelernt. Also im Grunde genommen hat man in der Schule gelernt, wenn ich ein Band habe von der Entwicklung der Welt, ich spule dieses Band zurück, 10.000 Jahre und lass das nochmal ablaufen mit den Ausgangsbedingungen von damals, dann wird sich das exakt wieder so entwickeln, was nicht der Fall ist.
Da wir ja im Jahr der Mathematik ist, ist es vielleicht angebracht daran zu erinnern, dass diese Erkenntnis wirklich aus der Mathematik Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Das war die große Einsicht von Poincaré, wir haben eben darüber schon gesprochen. Das Interessante war nun, durch den Einsatz der Computer und der vielfältigen Einsichten etwa in der Klimaforschung wurden nun auch ganz anschauliche, konkrete Auswirkungen dieser sehr speziellen mathematischen Einsicht deutlich.
Das heißt, man hat sie sehen können und vorher konnte man sie eben nicht sehen.
Also kürzlich verstarb Edward Lorenz. Das war ja der große Klimaforscher und Chaostheoretiker, der auch den Begriff des Schmetterlingseffekts geprägt hat. Und er hat diese mathematische Einsicht auf seine Gleichungen angewendet, mit denen er die Wetterentwicklung beschrieben hat. Bei ihm ist das noch ein sehr einfaches Modell im Sinne des Poincaré'schen Dreikörperproblems. Das heißt, es sind drei Faktoren nur, Wetterfaktoren, die er berücksichtigt. Tatsächlich sind es sehr viel mehr. Aber schon hier in einem solchen System kann Instabilität vorkommen, kann es zu Chaos kommen.
Was machen wir denn jetzt? Also die neueste Ausgabe von Nature, da gibt es gleich drei verschiedene Klimadatenerhebungen, die umfangreichsten, die wir bislang hatten. Und die sagen alle durch die Bank ganz glasklar, erstmals wirklich glasklar nachweisbar, der Mensch hat einen massiven Einfluss auf die Entwicklung des Lebens, auf die Entwicklung des Klimas. Also der CO2-Gehalt ist zum Beispiel jetzt um 28% höher, als er in den ganzen letzten 800.000 Jahren war. Wir haben an einer kleinen Schraube gedreht, auf einmal haben wir Autos, wir haben Flugzeuge und wir haben eine Industrie, die viel CO2 produziert und das Ganze kippt. Aus Ihrer Sicht, so aus der Theorie komplexer Systeme, kann man, wenn das sich diesem Kipppunkt nähert, überhaupt noch was machen oder ist es zu spät?
Also das ganze Ziel der komplexen Systeme läuft im Grunde darauf hinaus, Frühwarnsysteme zu entwickeln. Das heißt, durch die verschiedenen Messdaten, etwa durch die Zeitreihenanalyse, schon im Vorfeld die kritischen Phasen zu erkennen, typische Muster, die zeigen, jetzt wird das System instabil, jetzt kann es zu chaotischen Entwicklungen kommen. Und man weiß auch von der Komplexitätsforschung, wenn bestimmte Punkte erreicht sind, dann ist es einfach zu spät. Dann steuert das Schiff wie ein Tanker, den man anhalten will, aber den man nicht mehr stoppen kann, obwohl alle Motoren zurücklaufen, steuert auf das Ziel zu. Das heißt, das wird gerade dramatisch jetzt in der Klimadebatte deutlich. Es kommt darauf an, frühzeitig diese sensiblen Instabilitätspunkte zu erkennen. Dann kann man noch etwas machen, aber das Steuern darf man sich nicht so vorstellen, wie man ein klassisches mechanisches System steuert, etwa ein Auto steuert mit Lenkrad.
Viel mehr kleine Schritte, die ineinander greifen.
Man muss Nebenbedingungen setzen und dann das System dazu bringen, dass es selbstständig durch die eigenen Wechselwirkungen sich in gewünschte Richtungen bewegt. Ich denke, das ist die entscheidende Einsicht heute. Man kann nicht zuwarten, sondern man muss die Dynamik vorher studieren. Deshalb sind diese Computermodelle so wertvoll und so wichtig heute im Vorfeld, um dann zu erkennen, hier sind die Punkte erreicht und jetzt müssen wir etwas tun, sonst ist es zu spät. Diese Komplexitätsforschung zeigt uns insbesondere die Fenster auf, die also offen sind und die wir dann nutzen müssen.
Kommen wir zur Biologie. Das Leben und seine Entstehung ist ja offensichtlich ein komplexer Prozess. Und dabei ist alle Evolution stets Evolution von Information. Das mag wie ein Mantra klingen, bringt aber die moderne Wissenschaft auf den Punkt. Denn mit Information haben wir es ja bereits auf der alleruntersten Ebene zu tun. Das haben wir eben gesehen, auf der Ebene der Quanten, der atomaren Teilchen, der Moleküle und der Energie. Wie auch immer diese sich organisiert, am Ende ist, um unseren Film über Physik und Komplexität und das Statement von Nobelpreisträger Murray Gell-Mann aufzunehmen, der Weg vom Quark zum Fleckenfell des Jaguars, ein Weg der Entwicklung von einfacher Information hin zu einer Information in hochkomplexen, lebendigen Systemen. Lange Zeit hat man die Biologie nicht für voll genommen, weil sie sich mit lebenden Systemen und daher mit einer für die Physiker befremdlichen Komplexität befassten. Und diese ließ und lässt sich eben nicht in ein einfaches, allgemeines Gesetz fassen, auch wenn es heute mathematische Theorien gibt, die zum Beispiel Darwins Lehre von der Selektion mathematisch, biochemisch erfassen. Dennoch haben sich die Wissenschaftler und nicht nur die Biologen aufgemacht, den Weg vom Quark zum Jaguar zu verstehen. Denn im Grunde ist das Verstehen der Entstehung von Leben, das heißt die Evolution, der entscheidende Eckstein der Komplexitätstheorie.
Die Natur ist komplex gestaltet. Beispiele gibt es viele. Das genetische System eines Individuums oder einer Population, das Nervensystem höherer Tiere, deren Immun- und Stoffwechselsystem und das Zusammenspiel von Ökosystemen. Bausteine für komplexe Systeme sind Informationsmuster, gespeichert in Materie und verschiedenen Energieformen.
Ich habe da eine sehr klare Ansicht. Die Evolution des Universums wird gesteuert von universellen physikalischen Gesetzen. Und wir sind ein Ergebnis davon, unsere kognitiven Leistungen eingeschlossen. Alles beginnt mit Komponenten, die sich selbst zusammenfügen können. Der nächste Schritt ist, diese neuen Bausteine zu organisieren in einem Nicht-Gleichgewichtssystem und Nicht-Linearem-System, wodurch sich dann erste Muster bilden.
Solche Muster finden sich in der Abfolge von Nukleinbasen. Diese kodieren Aminosäuren, aus denen wiederum Proteine, die Bausteine des Lebens, entstehen. Proteine bilden die Grundlagen für alle komplexen Organe und deren Funktionen. Man erwartet, dass sich eine höhere Komplexität eines Organismus in der Anzahl der Gene widerspiegeln würde, die diese Proteine kodieren. Das ist nicht der Fall. Der Mensch hat mit etwa 22.000 Genen sogar weniger Gene als zum Beispiel die Ackerschmalwand, ein kleines Unkraut. Es ist nicht nur die Vielfalt der Bausteine, die zu einer Steigerung der Komplexität führt, sondern deren Organisation. Unterscheiden sich damit chemische von biologischen Systemen?
Ich würde sagen, ja. Und zwar kommt es also dort herein, wo diese Information in Form eines Moleküls gespeichert werden kann. Das sind die Nukleinsäuren. Und wo die Nukleinsäuren beginnen, sich zu replizieren. Dort kommt ein neues Prinzip herein. Das sind die gleichen physikalischen Gesetze, die hier wie dort gelten. Aber dort beginnt die Geschichte. Und Geschichte der Biologie. Und wir tragen diese Geschichte in uns. Jeder von uns hat also in jeder Zelle aufgeschrieben die biologische Information. Daraus kann man nicht ganz präzise rekonstruieren unsere Entwicklungsgeschichte, aber vieles von dieser Entwicklungsgeschichte steht da drinnen.
Die Geschichte eines Gesamtsystems zeigt sich im Detail besonders beeindruckend in der Welt der Fraktale. Darunter versteht man die Eigenschaft, Muster zu bilden, die einen hohen Grad an Selbstähnlichkeit aufweisen. Das ist der Fall, wenn ein Objekt aus mehreren verkleinerten Kopien seiner selbst besteht, wie zum Beispiel eine Baumkrone. Auch unsere Lunge mit all ihren Luftaustauschflächen ähnelt einem Baum, der sich immer weiter verästelt. In der Medizin hilft die Fraktalgeometrie bereits in der Chirurgie. Mithilfe fraktaler Berechnungen ist es dem Mathematikprofessor Heinz-Otto Peitgen aus Bremen gelungen, eine Software herzustellen, die das Risiko eines chirurgischen Eingriffs kalkulierbar macht. Sie stellt das Gefäßsystem der Leber als dreidimensionales Bild dar und dient als Entscheidungshilfe, ob eine Operation Erfolg verspricht und wo der Eingriff erfolgen kann. Denn anhand der äußeren Struktur kann man auf die Anordnung der inneren Gefäße schließen. Damit ist die mathematische Berechnung des risikoärmsten Eingriffs möglich, mit einer neuen Betrachtung des Systems.
Es ist sehr interessant, dass die Systemtheorien jetzt auch die Chemie und Biologie beeinflussen. Auch wenn diese neuen interdisziplinären Beschreibungsmodelle noch nicht abschließend definiert sind. Aber offensichtlich setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir komplexe Systeme nur beschreiben können, wenn wir erkennen, dass ihre Komponenten miteinander wechselwirken, dass sie sozusagen miteinander sprechen.
Miteinander sprechen. Wie geht das auf molekularer Ebene? Gibt es so etwas wie eine Komplexitätstheorie der biologischen Information, die Vorhersagen machen kann, wie biologische Systeme miteinander sprechen?
Ja, wie geht das? Evolution ist in erster Linie, haben wir gesagt, Evolution, also Entwicklung von Informationen, ein Austausch von Energien und Informationen zwischen Atomen und Molekülen. Jean-Marie Lehn und auch Peter Schuster haben das eben sehr eindrucksvoll dargestellt. Wenn man nämlich fragt, was denn der Unterschied sei zwischen einem unbelebten chemischen System, das sich selbst organisiert, und einem biologischen, das heißt, wenn man fragt, was das Leben selbst ausmacht, dann lautet die Antwort die Erfindung kodierter Informationen. Und das ist ein qualitativer Sprung. Diese Information muss digital gespeichert werden, um dann beliebig oft lesbar und im Notfall auch später veränderbar zu sein. Eben genauso wie Information, die in der DNS kodiert ist. Nun braucht es zum Verstehen dieser Information auch ein Gehirn. Und das musste die Natur ja erst einmal erschaffen. Das Gehirn ist das vielleicht beeindruckendste Beispiel für die Anwendung komplexer Systeme in der Biologie. Vor allem deshalb, weil in diesem Fall die Summe aller Teile der Nervenzellen die Grundlage für Bewusstsein geschaffen hat. Immer noch stehen wir vor ziemlich vielen Rätseln, aber einige haben wir inzwischen doch gelöst. Und sie alle haben mit dem Verhalten komplexer Systeme zu tun.
Das menschliche Gehirn. Eines der komplexesten Systeme, das wir überhaupt kennen. Es bringt eine unvorstellbare Vielfalt hervor, die komplexe Verhaltensweisen, Gefühle, Denken, Planen und Bewusstsein erst möglich macht.
Das Gehirn ist ein klassisches komplexes System, weil es aus sehr, sehr vielen Elementen besteht, die miteinander wechselwirken, miteinander verkoppelt sind und auf diese Weise eine Dynamik entwickeln können, die charakteristisch ist für komplexe Systeme. Kommt noch hinzu, dass die Dynamik, die da sich entwickelt, eine nichtlineare Dynamik ist. Es ist also ein nichtlineares, komplexes System und wahrscheinlich das komplexeste, das wir auf der Erde zurzeit kennen.
Das erstaunt umso mehr, als das Gehirn lediglich aus wenigen Typen von Nervenzellen aufgebaut ist. Doch diese bilden Netzwerke. Die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten dieser Netzwerke übersteigt die Anzahl der Atome im Weltall. Aus der Organisation einzelner Elemente der gleichen Art entstehen Systemeinheiten, sogenannte Cluster. Und all diese Cluster zusammen bilden ein komplexes System, das mehr ist als die Summe seiner Teile und biochemischen Reaktionen. Und ihr Zusammenspiel ermöglicht eine neue emergente Qualität, Bewusstsein. Wir erleben dabei Bewusstsein als eine Einheit.
In Wirklichkeit ist es ein System, das aus sehr, sehr vielen getrennt angelegten Subsystemen sich zusammensetzt, die alle an irgendwelchen Teilaspekten der Wahrnehmung arbeiten oder der Zukunftsplanung, die alle miteinander sprechen, sehr stark miteinander verkoppelt sind. Man muss sich das vorstellen wie ein Internet oder ein U-Bahn-Netz. Und auf wunderbare Weise ist die Verschaltung so angelegt, dass daraus kohärente Zustände entstehen können, die sich selbst organisieren. Die werden nicht von irgendjemandem vom Bewusstsein oder von irgendeinem Chef gelenkt, sondern das ist umgekehrt. Der Chef entsteht aus dem Zusammenspiel der vielen Instrumente. Sie können sich das so vorstellen wie ein Orchester, das auch ohne Dirigent spielen kann, wenn es sich auf einen gemeinsamen Rhythmus mal geeinigt hat.
Was wir subjektiv als einheitliches Bewusstsein wahrnehmen, kann der Neurologe nicht sehen, wenn er die Aktivitätsmuster im Gehirn untersucht. Er sieht nur Milliarden aktiver Neuronen, die permanent schwingen, in Verbindung stehen und Cluster bilden. Sie alle finden irgendwie zusammen.
Wenn man Hirnaktivität abgreift, findet man, dass fast immer, wenn das Gehirn aktiv ist, die Neuronenpopulationen oszillatorische Aktivität produzieren, also schwingen, wie Pendel. In ganz unterschiedlichen Frequenzbereichen und sich dann rasch, in sehr, sehr kurzer Zeit, synchronisieren können, je nach Bedarf, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und dadurch entsteht offenbar die Fülle der möglichen Zustände, die alle irgendeine Entsprechung haben.
Jedes Gehirn ist somit ein individuelles, komplexes System, das zwar nach denselben Gesetzen arbeitet, aber subjektiv unterschiedlich erlebte Bewusstseinseinheiten hervorbringt. Einige Psychologen haben jetzt erkannt, dass mit Hilfe der Analyse komplexer Systeme der Verlauf und Erfolg einer Therapie messbar ist.
Woran wir zum Beispiel im Moment arbeiten, ist ein Real-Time-Monitoring-System, mit dem man im laufenden Prozess Daten gewinnt über den aktuellen Zustand des Systems und über die Geeignetheit von Eingriffen, Interventionen, unterstützenden Maßnahmen im laufenden Prozess. Da muss ich gar nicht langfristig vorhersehen können, sondern ich kann eigentlich mein verfügbares Therapieinstrumentarium zum Beispiel so einsetzen, dass es den momentanen Zustand optimiert und zu größerer Wirksamkeit verhilft oder eventuell auch mir Hinweise gibt, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil da könnte was passieren, was eventuell riskant oder gefährlich ist.
Hilft den Neurologen und Psychologen die Komplexitätsforschung in Zukunft, Krankheiten besser und schneller zu erkennen?
Was wir da eben gerade gesehen haben, wir können das ja jetzt nicht im Detail ausführen, das ist ja genauso ein Frühwarnsystem, von dem Sie eben in Bezug aufs Wetter gesprochen haben, für die Psyche. Das funktioniert bestens. Wir haben das auf dem Kongress gesehen. Es spart möglicherweise auch langfristig eine Menge Geld bei der Behandlung. Es hilft zu erkennen, wann ist der Patient an einem kritischen Punkt. Man ändert dann unter Umständen die Therapie und optimiert die Therapie. Also da hat man sozusagen schon viel, viel Gutes draus. Trotzdem ist die Theorie komplexer Systeme in der Lage, sowas wie Evolution zu beschreiben, bis hin zur Evolution unseres Bewusstseins?
Ich denke, die Komplexitätsforschung ist liefert entscheidende Methoden, um nun diese Theorie auch mathematisch zu modellieren, um sie auch auf den Computer zu bringen. Das ist ja etwas ganz Neues. Bisher sah das immer so aus, die Physik, das ist die harte Wissenschaft, Newton und Einstein und die Biologie, das ist alles sehr anschaulich, aber man sieht ja auch, wie darüber gestritten wird. Ich glaube, es muss immer wieder neu betont werden, heute ist die Darwinsche Evolutionstheorie eine ebenso harte Naturwissenschaft wie die Physik. Das heißt, wie Einstein und wie Newton, wir können sie mathematisieren, wir können diese Prozesse der Selbstorganisation, der molekularen Selbstorganisation abbilden in Modelle und wir können das Ganze für die Technik nutzen. Das ist ja eigentlich das Revolutionäre heute. Jean-Marie Lehn hat eben davon gesprochen, die makromolekulare Chemie. Ich meine, man muss sich vorstellen, das ist nicht reine Erkenntnislehre, sondern hier geht es darum, dass hier die Grundlagen gelegt werden für moderne Materialforschung.
Ich kann neue
bis hin zur Nanoforschung. Das heißt, man schafft Nebenbedingungen und dann organisieren sich Moleküle in einer gewünschten Weise, um gewünschte Eigenschaften der Zähigkeit, der Adaptivität, der Anpassungsfähigkeit zu erzeugen.
Und Lehn hat ganz klar gesagt im Gespräch auch, das ist im Grunde genommen sowas wie darwinsche Selektion, aber im Bereich von Molekülen auf atomarer Ebene. Und das können wir genau, wie Sie gesagt haben, mathematisch beschreiben. Also da ist Darwin sozusagen Chemie geworden.
Das heißt, mit anderen Worten, dadurch, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten einsehen, sind wir in der Lage, neue Strukturen zu schaffen, beziehungsweise präziser müsste man sagen, sich schaffen zu lassen, die es so in der faktisch abgelaufenen Evolution der Stoffe, der Gewebe und der Organismen bisher nicht gegeben hat.
Das gilt ja auch für die neuronalen Netze beispielsweise, die dem Gehirn angenähert selbstständig zu, naja, man kann schon fast sagen, kognitiven Leistungen kommen.
Das wird sicher in der Robotik oder führt bereits in der Robotik zu ganz revolutionären Anwendungen, dass man nämlich nun technische Systeme baut, die anders arbeiten als die gewöhnlichen Computer, sondern ähnlich wie unser Gehirn. Das heißt, technische Neuronen mit binären zwei Zuständen, ähnlich wie die feuernden Neuronen. Statt der neurochemischen Verbindungen werden nun numerische Gewichte angenommen, die durch Lernalgorithmen verändert werden. Dadurch können entsprechende Cluster gebildet werden, das heißt Verbindungen von feuernden Neuronen, die ähnlich wie beim Gehirn auch dann kognitive Zustände repräsentieren können, zum Beispiel Wahrnehmungsprozesse.
Ich sage es mal ganz platt, also wir simulieren das, was wir eben in unserem Film gesehen haben, so Teile von Netzwerken und die sind ähnlich wie das unser Gehirn auch macht, einstellbar. Wie sie einstellbar sind, Sie haben gesagt Lernalgorithmen, also im Grunde genommen mathematische Prozesse, die uns beschreiben, wie man die einstellen kann. Dabei gibt es da einen entscheidenden Punkt, das hat Wolf Singer eben angesprochen, das ist die Synchronisation. Also ich habe in meinem Gehirn, auch in neuronalen Netzen, diese ganzen Teile, die einzelne Verrechnungen machen. Also hinten arbeitet im Moment mein visueller Kortex und sagt mir, was sehe ich da, wenn ich Herrn Mainzer sehe. Gleichzeitig arbeiten andere Teile, das Gehirn kommuniziert in sich selber. Das sind alles Einzelteile. Die müssen ja irgendwie zusammengebracht auf so einen Trägerstrahl gebracht werden sozusagen und eine Einheit bilden. Wie macht das Gehirn das?
Die Wechselwirkungen sind der Grundgedanke der Selbstorganisation komplexer Systeme. Diese Wechselwirkungen der Elemente kann aber unterschiedlich realisiert sein. Das kann durch Energieaustausch geschehen in physikalischen Systemen. Das kann aber, wie beim Gehirn auch, hier deutlich wird, durch neurochemische Prozesse geschehen. Das heißt, faktisch läuft hier ein elektrochemischer Prozess ab. Einerseits elektrisch, weil Spannungen entladen werden. Andererseits werden durch diese elektrischen Vorgänge chemische Prozesse ausgelöst, die berühmten Transmitter ausgeworfen in die Synapsenspalten zwischen den Neuronen, um damit also zu stärkeren Bindungen der einzelnen Neuronen untereinander zu kommen. Das heißt, was Singer und andere nachgewiesen haben, erkannt, nebenbei gesagt, wurde das schon früher. Es geht zurück auf eine Hypothese von Donald Hebb. Das ist ein amerikanischer, heute würde man sagen Neuropsychologe, der schon Ende der 40er Jahre die berühmten Hebbschen Regeln formuliert hat, die ganz einfach sind, ganz einfache lokale Regeln, die im Grunde nur sagen, wenn also zwei oder mehr Neuronen gleichzeitig erregt werden, dann bauen sie verstärkte synaptische Verbindungen auf. Und das war lange Zeit eine Hypothese, die man auch angewendet hat als Spielregeln für die neuronalen Netze. Und Singer und andere haben das nun tatsächlich als Regeln im Gehirn nachgewiesen. Und da haben wir die Synchronisationsprozesse. Synchrones Feuern führt dazu, dass Neuronen Cluster bilden, quasi Inseln oder Verschaltungsmuster.
Netzwerke.
Und sie sind, wir können sie in den bildgebenden Verfahren heute mit Computern beobachten. Und sie sind korreliert mit Zuständen, die der Psychologe beschreibt, nämlich mit Bewusstsein, mit Wahrnehmung, mit Sprechen. Und da ist die aufregende Scheidungslinie heute zwischen der Gehirnforschung und der Naturwissenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Psychologie, wenn man so will, die Geisteswissenschaft.
Das können wir jetzt leider nicht ausführen, aber da ist der Punkt, dass ich kann über Ihr Gehirn relativ cool reden, wie sich das so zusammenbaut und synchronisiert. Von innen fühlt sich das ja ganz anders an, weil ich von innen, von einem Ich spreche, das sich in irgendeiner Form synchronisiert. Wolf Singer hat eben im Film gesagt, das ist nicht etwa der Chef, der das alles ordnet, sondern der Chef entsteht erst dadurch, dass sich die Teile organisieren.
Da haben Sie wieder den berühmten Gedanken, den wir eben mehrfach herausgestellt hatten, der selbstorganisierenden Netze. Es ist am Anfang kein Plan dort, es ist kein Design dort, kein fester Algorithmus, der alles vorgibt, sondern es sind Spielräume da mit einfachen Wechselwirkungsregeln wie den Hebbschen Regeln. Und wenn geeignete Bedingungen da sind, dann führt es dazu, dass diese Neuronen, die ja selber nicht denken und fühlen können, zu kollektiven Verschaltungen führen. Und die repräsentieren dann unsere Fähigkeit des Denkens und des Fühlens. Also der typische Gedanke, etwas Neues entsteht dadurch, dass kleine dumme Elemente, möchte ich wieder sagen, miteinander wechselwirken. Das finden wir hier auf brillante Weise beim Gehirn wieder bestätigt.
Ich möchte an dieser Stelle mal meinen kleinen dummen Elementen danken, weil das insgesamt doch ziemlich viel Spaß macht. Komplexitätstheorie, haben wir gesagt, ist Grundlagenforschung. Nun gibt es an Universitäten einen Fachbereich, der nicht lange fackelt, die Wirtschaftswissenschaften nämlich. Wenn dieser Bereich Grundlagen erforscht, dann weil er sofort unmittelbare Anwendungen im Auge hat. Die Herstellung eines Produkts, mit dem sich Geld verdienen lässt. Und am besten kann man Geld mit Geld verdienen. Wirtschaftswissenschaftler und Ökonomen wollen also ihre Theorien anwenden, um Geld damit zu machen. Und vermutlich war nirgendwo die Erwartung und der Druck auf die Komplexitätsforschung höher als in der Finanz- und Börsenwelt. Und die Frage ist, ob sich der Druck tatsächlich gelohnt hat und ob man mit Komplexitätstheorie tatsächlich schneller und mehr und besser Geld machen kann als mit anderen Theorien. Bundespräsident Köhler hat gerade die Banken kritisiert und die antworten natürlich, Moment mal, also wir arbeiten nach Kennzahlen, nach Portfolios, wir haben Scheibendiagramme und da gibt es Leute wie Fredmund Malik, also einen der angesehensten Management-Theoretiker, der gerade im Handelsblatt gesagt hat, also Leute, das sind wirklich völlig veraltete Methoden, so könnt ihr komplexe dynamische Systeme, so könnt ihr Politik, so könnt ihr Wirtschaft einfach nicht mehr steuern. Warum klebt die Wirtschaft immer noch an diesem Modell?
Die Wirtschaftswissenschaft, wenn man ihre Geschichte betrachtet, war häufig eng orientiert an der Physik. Dahinter steht wohl das Bewusstsein, eine harte Wissenschaft werden zu wollen. Und Adam Smith beispielsweise schon im 18. Jahrhundert orientierte sich also sehr stark an Newton. Später die Lausanner Schule orientierte sich an der Thermodynamik des 19. Jahrhunderts. Heute unsere Begrifflichkeit in der Ökonomie vom Gleichgewicht beispielsweise. Das Gleichgewicht der Kräfte, das stammt aus der Thermodynamik natürlich. Und so ist es heute auch. Aber ich denke, man muss hier ganz klar sehen, die traditionelle, und darauf hatten Sie gerade angespielt, die traditionelle Finanztheorie geht von einer Vorstellungswelt aus, die tatsächlich heute nicht zutrifft. Auch dahinter steht zunächst mal ein mathematischer Ansatz. Bachelier, Schüler von Poincaré, nimmt 1900 an, das war ein großer Gedanke, dass Börsenveränderungen, tägliche Veränderungen der Börse, im Grunde zu verstehen seien wie ein physikalisches Beispiel, nämlich die Brownsche Bewegung. Die Brownsche Bewegung, das sind diese chaotischen Zickzack-Bewegungen, die also ein kleines Pollenkorn ausübt, durch die verschiedenen molekularen Stöße entsprechend angeführt.
Aber da wissen wir ja heute, das ist nicht so.
Und das ist der Punkt, das ist eine Annahme, die Bachelier seinerzeit machte, weil es natürlich sehr schwierig ist, die einzelne Kausalität, das einzelne Verhalten vieler tausender Börsianer zurückzuverfolgen, obwohl es im Prinzip möglich wäre. Also hat er vereinfacht diese statistische Annahme gemacht und die führt zu einer Normalverteilung. Und wenn wir Normalverteilungen zugrunde legen, dann kommen wir schließlich auf all die schönen Formeln, die Sie eben genannt haben, die Black-Scholes-Formel etwa, für die ein Nobelpreis vergeben wurde. Und die heute noch von Banken.
Und trotzdem funktionieren die Banken nicht. Es kommt trotzdem zum Börsencrash, und zwar viel häufiger als vorhergesagt.
Woran liegt's? Wenn man diese Annahme macht von Bachelier, hat das Konsequenzen mathematischer Art, dann folgt die Normalverteilung, dann heißt es, die tägliche Veränderungen der Börsenkurse bewegt sich in einem kleinen Intervall. Das heißt im Grunde, das sind zwar kleine statistische Abweichungen, aber im Grunde kann man diese Veränderungen aussitzen und abwarten. Und wie wir alle wissen, spätestens seit den 80er Jahren, es gab schon den Schwarzen Freitag natürlich, gibt es also diese großen Ausschläge.
Wieder eine nichtlineare Bewegung?
Die sind nicht normal verteilt. Aber dahinter steckt auch wieder, wie kluge Mathematiker heute wissen, auch wieder eine Verteilungsfunktion, aber nicht die von Bachelier, die man klassischerweise heute noch in der Ökonomie häufig zugrunde legt, sondern die von einem anderen Franzosen, Lévy-Verteilungen. Wenn solche Verteilungen zugrunde liegen, haben wir es mit Potenzgesetzen zu tun. Und das bedeutet, die entsprechenden Börsencharts sind unabhängig von der Skalierung. Das heißt, wir können statistisch nicht mehr sehen, ist es jetzt eine tägliche, stündliche oder wöchentliche Veränderung.
Kann ich denn damit besser mein Portfolio steuern?
Was ich damit machen kann, und das hat Mandelbrot auch immer, das muss man wirklich betonen, herausgestellt, was ich damit machen kann, ich kann zeigen, wenn eine solche Selbstähnlichkeit, geometrisch gesprochen die Fraktalität, wenn eine solche Selbstähnlichkeit der Börsenkurse vorliegt, dann ist es ein Indiz für mögliche Turbulenzen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben es nicht mehr mit dieser zahmen Zufallsverteilung der Normalverteilung zu tun, sondern jetzt ist es kritisch. Das ist so wie in der Medizin, um das auch noch hinzuzufügen. Wie in der Medizin. Es gibt einen kritischen Zustand für einen Herzpatienten, der weiß, es ist Vorsicht geboten, ohne dass der Mediziner in der Lage ist zu sagen, der Herzinfarkt wird dich dann und dann treffen.
Jetzt haben wir noch 30 Sekunden, um eine Frage zu beantworten. Wird die Komplexitätstheorie sowas wie eine Theorie von allem?
Also
eine Theorie für alle komplexen Systeme, 30 Sekunden.
Ich neige dazu, das Ganze runterzukochen. Ich möchte das Ganze als eine bodenständige Theorie verstanden wissen. Formalismen, die erprobt werden, die erfolgreich sind in vielen Beispielen, wie wir gesehen haben. Ob das die Theory of Everything ist, das wissen wir alle nicht. Das ist auch nicht das Entscheidende. Übrigens, die Theory of Everything ist auch etwas konkret Physikalisches. Denn es geht darum, die Gravitation mit den anderen Grundkräften der Natur zu vereinigen. Und hier...
Danke fürs Gespräch. Jetzt muss ich Sie abwürgen. Das war jetzt wieder einer von diesen Brüchen, ne?
Ja.
Bifurkationspunkt. Am Ende der Sendung, wir machen keine Bifurkation, sondern wir hören auf, möchte ich Sie auch noch aufmerksam machen auf unsere Internetseite www.dreisat.de/skobel, auf der Sie viele Informationen zur Sendung finden. Unter anderem finden Sie dort auch einige Gespräche, die ich eben mit Komplexitätsforschern in Heidelberg geführt habe, darunter mit Nobelpreisträger Jean-Marie Lehn, dem Biochemiker Peter Schuster, dem Neurowissenschaftler Wolf Singer und anderen. Und Sie finden unsere Gespräche hier in der Mediathek, Literaturhinweise, die Sie auf Ihrem Weg zum Verstehen von Komplexität weiterbringen können. All das nochmal unter www.dreisat.de/skobel. Sie wissen nicht erst seit heute, die Welt und wir sind komplex, und genießen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten. Wir machen das jetzt auch bis zur kommenden Sendung, dann zu diesem Thema. Und danke nochmal.
Bücher bewegen. Sie transportieren Gefühle, Gedanken, Wissen und Weisheit. Julia Frank, Felicitas von Lovenberg und Hans-Josef Ortheil sprechen bei Skobel über das Leben und über gute Bücher. Das Literaturgespräch am 29. Mai bei Skobel.